Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio Abgedreht. Kino im Gespräch, nach den Oscars, vor der Berlinale. Jim Carrey macht wieder Faxen und zieht Grimassen, wie schon lange nicht mehr. Sehr lange war er mit anderen Dingen beschäftigt. Dazu mehr im Gespräch mit ihm später. Außerdem in der Sendung ein Nachruf auf den großen bayerischen Regisseur und Heimatfilmer Josef Wilsmeier, der Anfang der Woche verstorben ist. Und am Ende von Abgedreht mehr über das Finale und die Schlussplädoyers des ersten großen Prozesses gegen Harvey Weinstein in New York, während bei uns gerade im Kino der Film über einen anderen Missbrauchsskandal angelaufen ist. Bombshell über den Fox-Missbrauchsskandal vor ein paar Jahren und die Frauen, die den Fox-Chef damals zu Fall brachten. Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie spielen die Hauptrollen in Bombshell über den Missbrauchsskandal, der 2016 den Fernsehsender Fox News erschütterte. Nach einer Klage der von Kidman gespielten Ex-Fox-Moderatorin Gretchen Carlson wegen sexueller Belästigung durch den Fox-Chef Roger Ailes wurden zahlreiche weitere Vorwürfe erhoben, darunter auch von der von Theron gespielten Fox-Moderatorin Megyn Kelly. Und Ailes wurde entthront. Der Fox-Erfolg war Ailes Verdienst. Er sah sich, vielleicht durchaus zu Recht, als König seines Senders an, aber er maßte sich eben auch schamlos an, Gefälligkeiten seiner weiblichen Untertanen einzufordern.
Ich glaube, ich wäre phänomenal auf ihrem Sender.
Ich könnte sie herausgreifen und nach vorne in die Schlange stellen. Aber ich muss wissen, dass sie loyal sind.
Dass Bombshell streckenweise wie eine übertriebene Satire wirkt, liegt zum einen daran, dass selbst die knallharten Fakten des realen Skandals und Fox-Alltags fast unglaubwürdig absurd waren. Zum anderen will Regisseur Jay Roach mit seinem Film auch unterhalten und nicht nur schonungslos enthüllen. Das funktioniert zum großen Teil ganz gut, inklusive einiger nicht nur rückblickend gemeinter Seitenhiebe gegen Fox-Besitzer und Medienmogul Rupert Murdoch oder gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, mit dem sich Megyn Kelly noch kurz vor dem Skandal angelegt hatte. Bombshell ist ein spannender, unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen des News- und Politgeschäfts und die pointierte Darlegung eines fast unfassbaren Skandals. Auch wenn man danach immer noch nicht wirklich versteht, wie es dazu kommen konnte. Bombshell. Die Dokumentation Spuren, die Opfer des NSU ist ein Denkmal für die ermordeten Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds und eine enttäuschte Mahnung, dass nach einem jahrelangen Prozess und Aufklärungsversuchen zu viele Fragen offen blieben. Enttäuschte, trauernde Angehörige der Opfer kommen zu Wort in diesem gut gemeinten, ehrenwerten, aber leider auch etwas unbeholfenen und kraftlosen Aufarbeitungsversuch. Spuren, die Opfer des NSU. Ein korrupter rumänischer Polizist namens Christi als stoischer Held einer modernen Film-Noir-Interpretation. Das ist La Gomera, verpfiffen und verraten. Christi wird auf die kanarische Insel La Gomera bestellt, um die einheimische Pfeifsprache als Kommunikationscode für seine nächste verdeckte Mafia-Mission in Bukarest zu erlernen. Es gibt natürlich eine femme fatale und so ziemlich alle, mit denen er es zu tun bekommt, spielen wie er ein doppeltes Spiel. Wendungsreich, dekonstruiert erzählt und durch eingestreute Rückblicke noch etwas unübersichtlicher gestaltet, fügt sich La Gomera zwar nicht wirklich zu einem Ganzen, macht aber durchaus Spaß. Elias Mbarek und Frederik Lau müssen in Nightlife als eingefleischtes Barmann- und Berliner Nachtleben-Duo auf dem Weg zum endlich angestrebten Abschied vom Lotterleben ein mehr als turbulentes Wochenende überstehen. Eigentlich wollte sich Mbareks Milo nur auf das Date mit seiner von Paulina Roginski gespielten Traumfrau Sunny konzentrieren, doch dummerweise hat sein wie immer chaotischer bester Freund Renzo, gespielt von Lau, eine Drogenlieferung der russischen Mafia verloren und jetzt heißt es, Geld besorgen oder sterben.
Die haben ihre Leute überall, die finden auch dich. Wir müssen aus Berlin verschwinden. Wir müssen untertauchen.
Untertauchen? Wie untertauchen?
Verschwinden. Für ein paar Monate nach Bayern, auf eine Hütte.
Was für eine Hütte? Ich kann jetzt nicht nach Bayern. Ich hab heute ein Date.
Ein paar schöne kleine Einfälle und amüsante Ideen, Lau und Mbarek in perfekt passenden Rollen und mit guter Chemie als Freundesteam, das spricht für Nightlife. Aber sehr viel mehr als niedliches Herumalbern und ein bisschen netten Slapstick sollte man nicht erwarten. Nightlife. Die Neustarts im Überblick und es gibt noch einen Neuzugang und ein Comeback. Jim Carrey ist nämlich zurück. In den 90ern und den frühen 2000ern war er Hollywoods Comedy-Superstar. Mit seiner Rolle als exaltierter Schurke gibt er jetzt in der Videospielverfilmung Sonic sein Comeback als Faxenmacher und Grimassenschneider. Jim Carrey.
It is wonderful to be able to kind of run like a wild Mustang again in the comedic sense. You know, it's like somebody left the corral door open.
Es sei wundervoll, wieder wie ein wilder Comedy-Mustang durch die Prärie zu galoppieren, als hätte jemand das Gatter offen gelassen und ihn heraus. So beschreibt Jim Carrey mit einem Leuchten in den Augen seine Rolle in Sonic. Er macht Quatsch, er überzieht seine Mimik, er albert herum. All das, womit er in den 90er Jahren zu einem der erfolgreichsten Filmstars wurde, mit Filmen wie Die Maske, Ace Ventura oder Der Dummschwätzer. Dann wechselte Carrey mehr und mehr auch ins ernsthaftere Fach und seit 10 Jahren ist es insgesamt ruhiger um ihn geworden. Der Faxenmacher ist er aber insgeheim immer geblieben.
It's like a section of my brain, you know, that's.
Es ist ein Teil meines Gehirns, meines Wesens. Das wird nie verschwinden. Wie ein Kind, das unbedingt spielen will und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ist das wunderbar.
When the opportunity presents itself, it's phenomenal.
Dieses kindliche, verspielte Herumalbern, dafür war Jim Carrey bekannt und berühmt. Aber mit Anfang, Mitte 40 und somit Midlife-Crisis pünktlich hat er sich stärker auf andere Dinge konzentriert. Bildhauerei, Malen, Schreiben und spirituelle Selbstverwirklichung.
It's been there all the time. I've been writing and I've been painting and sculpting and drawing my whole life.
Das war aber auch schon immer da. Ich habe mein ganzes Leben geschrieben und gemalt. Es war dann aber tatsächlich ein komischer Moment damals und ich hatte das Gefühl, ich müsste jetzt erstmal mein übliches Publikum ein wenig enttäuschen, um selbst wachsen zu können, etwas Neues zu lernen. Das kommt nicht besonders gut an. Man soll sich ja nicht ändern, als wäre man eine ganz bestimmte Schaufensterpuppe, die am besten für immer so bleiben sollte, wie sie ist. Das ist auch verständlich, weil die Leute das sehr geliebt haben, was ich gemacht habe. Ich hatte jeden davon überzeugt, dass ich nur fürs Herumalbern zuständig bin. Aber dann habe ich auf einmal gesagt, ja, aber ich kann auch unglaublich ernst sein. Ein bisschen kauzig sind auch Carreys ernstere Seiten, aber es ist ihm wirklich gelungen, sich neu zu erfinden. Als politischer Cartoonist, als fanatischer Maler, als Mensch. Und auch wenn er sich jetzt in Sonic mal wieder wie in alten Zeiten als Clown zeigt, ist sein Comeback umfassender. Er hat gerade einen Film produziert, eine Fernsehserie und im Mai kommt sein erster Roman heraus. Eine autobiografische Auseinandersetzung mit Selbsttäuschung und auch mit seinem eigenen Hollywood-Ruhm. Jim Carrey.
The novel is about persona.
Es geht im Roman darum, wie wir unsere Person und unser Image erschaffen. Ich lebe ja im Epizentrum des Images in Hollywood, wo jeder sein will, wie Marilyn Monroe. Aber man darf nicht vergessen, das hat nicht mal für sie selbst funktioniert. Jim Carrey, ganz der Alte, zu sehen jetzt in Sonic. Der Sepp, so haben ihn Kollegen aus der Filmbranche in Bayern nur genannt und so stellte sich Josef Filzmeier auch selbst gerne vor. Am Dienstag ist der Regisseur und Produzent in München mit 81 Jahren gestorben. Die Filmbranche trauert und auch die Politik würdigt den Filmemacher. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nannte Filzmeier ein Ausnahmetalent. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach von einem leidenschaftlichen und erfolgreichen Künstler. Mein Kollege Markus Eicher aus München jetzt mit einem Nachruf auf Josef Filzmeier.
Der gebürtige Münchner Josef Filzmeier war eigentlich der Musik zugetan, spielte in einer Jazzband und studierte am Konservatorium München Musik mit Schwerpunkt Klavier, machte dann aber eine Ausbildung bei der Münchner Kamerafirma Arri. Nach ersten Jobs als Techniker und Assistent stieg er in den 60er Jahren ins Fernseh- und Filmgeschäft ein, machte sich rasch als versierter Kameramann bei der Bavaria in Geisel-Gasteig einen Namen. Es folgten viele TV-Serien wie Auf Achse mit Manfred Krug, eine Reihe von Tatortfolgen, aber auch die 13-teilige gefeierte Fernsehreihe Rote Erde von Klaus Emmerich. Spät erst 1988 erfolgte dann der mutige Schritt zum eigenständigen Filmregisseur. Sein Debüt, der Heimatfilm Herbstmilch, nach den Erinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider, in dem seine damalige früh verstorbene Ehefrau Dana Wawrowa die Hauptrolle spielte, war anfangs nicht leicht zu stemmen. Die Geldgeber waren skeptisch.
Das wird sowieso nichts und. Ich stand da schon ein bisschen so ganz alleine, dass ich da jetzt selber im Film stimme. Das hat mir keiner zugetraut.
Herbstmilch jedoch wurde ein großer Erfolg beim Publikum, gefolgt von dem Nachkriegsepos Ramadammer und der auch kontrovers diskutierten Großproduktion Stalingrad, die die Schlacht um Stalingrad Ende 1942 aus der Sicht eines deutschen Sturmtrupp-Bataillons zeigt. Alles Stoffe, zu denen Josef Vilsmaier seinen eigenen biografischen Zugang hatte.
Bei Herbstmilch war es meine Kindheit. Also weil ich da aufgewachsen bin im Rottal, habe die Leute gekannt, das war meine Kindheit. Ramadammer war auch meine Kindheit, das war die Kriegszeit. Dann Stalingrad, war drei meiner Brüder sind in Stalingrad gefallen. Also es waren alles Bezugspunkte gewesen von mir, warum ich die Filme mache.
1995 erfolgte dann der Schritt auf anderes Terrain. In Gaschurn in Tirol und Vorarlberg verfilmte Vilsmaier mit seiner eigenen Produktionsfirma Peraton die literarische Vorlage Schlafes Bruder von Robert Schneider. 1997 feierte er mit Comedian Harmonists, der Geschichte der gleichnamigen Gesangstruppe, einen seiner größten Erfolge. Über 3 Millionen Zuschauer und mehrfache Auszeichnungen. In der Folge verfilmte der umtriebige bayerische Regisseur mit dem bayerischen Kultstoff Brandner Kaspar oder arbeitete 2010 mit Nanga Parbat in Nepal und im Himalaya das Bergsteigerdrama von Reinhold Messner und seinem Bruder auf. Wie hier, auch selbst im Hubschrauber hinter der Linse in 6000 Meter Höhe, war Vilsmaier für viele seiner bei der Filmkritik nicht immer geliebten Regiearbeiten gleichzeitig auch als Kameramann verantwortlich. Zuletzt arbeitete Vilsmaier zusammen mit Bulli Herbig, H.P. Kerkeling und Markus H. Rosenmüller an einer weiteren Verfilmung des bayerischen Brandner-Stoffes. Der Film soll im November in die Kinos kommen. Sein vielsagender Titel: Der Borndl-Kramer und die ewige Liebe.
Ich habe eigentlich immer ein bisschen, muss ich sagen, immer ein bisschen Glück gehabt. Also ich habe mein Leben sehr genossen. Mein Leben war Fasching.
Josef Vilsmaier, einer der Großen, einer der Nettesten. Er wurde 81 Jahre alt. Das war ein Nachruf von Markus Eicher. Roger Ailes musste Fox verlassen, nachdem die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt wurden. Zum Prozess gegen ihn kam es dann aber nicht wirklich, weil er im Jahr darauf verstarb. Auch Harvey Weinstein verlor sein Imperium nach den lauten Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn. Doch ihm wird jetzt der Prozess gemacht. In New York ist einer der ersten zu Ende gegangen, gerade mit den Schlussplädoyers beider Seiten. Antje Passenheim aus New York.
Weinstein hat stets seine Unschuld beteuert. Alle sexuellen Handlungen seien in beiderseitigem Einverständnis geschehen. Genau das entspricht der Strategie seiner Verteidigung. Sie will zeigen, die mutmaßlichen Opfer sind unglaubwürdig. Die Frauen hätten etwas von dem erfolgreichen Filmproduzenten gewollt, nicht er von ihnen.
Jessica Mann repeatedly wept during her testimony.
Unter Tränen bricht eine Zeugin im harten Kreuzverhör mit Weinsteins Anwältin zusammen. Die Schauspielerin Jessica Mann war eine der 6 Frauen, die bei dem Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul ausgesagt haben. Mit den verjährten Fällen im Zeugenstand wollte die Anklage zeigen, dass Weinsteins mutmaßliche Übergriffe keine Einzelfälle waren, dass sie stets nach einem bestimmten Muster abliefen. Weinsteins Verteidigung gibt sich gelassen, Idella betont.
Miss Rotunno will address everything.
Chefverteidigerin Rotunno werde heute in ihrem Plädoyer schon alles zusammenfassen. Rotunno hat es mehrfach gesagt. Sie sieht Weinstein als vorverurteiltes Opfer von Frauen, die sich durch Kontakt mit dem Gründer der Miramax Filmstudios Vorteile versprachen. Das sagte Rotunno auch in einem Interview mit der New York Times.
Look at Harvey physically.
Schauen Sie sich Harvey an, schauen Sie sich ihn körperlich an, wie er aussah, als das alles losgegangen ist und wie er jetzt aussieht. Physisch ist es offensichtlich, was das alles mit ihm gemacht hat. Manche kreiden Weinstein auch das als Masche an. So stritten die Anwälte im Gerichtssaal auch über Weinsteins Rollator. Den hatte der Angeklagte stets neben sich im Blickfeld der Jury geparkt, auch dann, wenn er sichtbar ohne ihn gelaufen war. Die 12-köpfige Jury wird sich voraussichtlich am kommenden Dienstag zur Beratung zurückziehen. Noch am selben Tag könnte sie das Urteil verkünden.
Und dieses Urteil, nächste Woche könnte schon soweit sein, wird definitiv große Beachtung finden. Steht doch Weinstein wie kein anderer für all das, was die MeToo-Bewegung in Fahrt brachte und für alte männliche Machtstrukturen. Mehr dazu dann nächste Woche. Mehr dazu dann natürlich auch hier im Inforadio. Das war's für heute. Mit Abgedreht im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer. Bis zur nächsten Woche und bis zum Berlinale-Start.
Inforadio Podcast.